Hallo und herzlich willkommen. Ich darf, glaube ich, du sagen, oder dann klingt es ein bisschen persönlicher, oder wie es ist, so okay? Ja. Ganz herzlich willkommen. Einige waren wahrscheinlich letztes Jahr schon da, wo ich einen Vortrag zu Naturwissenschaft und Glaube gehalten habe. Vielleicht ein kleines Handzeichen, wie viele sind es denn, die in dem Vortrag letztes Mal waren? Ja, ganz herzlich willkommen. Es ist eher eine Minderheit als eine Mehrheit, von daher denke ich, ein paar Dinge werden wir wiederholen vom letzten Mal, so ein paar ganz spannende und ansonsten ganz viel Neues. Also wer das zweite Mal da ist, der wird ein paar einzelne Dinge doppelt erkennen, aber auch eine ganze Menge neue. Wer das erste Mal da ist, ohnehin ganz herzlich willkommen zu allem. Naturwissenschaft und Glaube, ja, was macht man als Naturwissenschaftler, wenn man so in Karlsruhe forschen? Nanotechnologie ist ja gesagt worden, so die Forschung im Bereich des ganz Kleinen. Nanometer ist ziemlich klein. Das sind ein paar wenige Atome nebeneinander gelegt. Ist ein Nanometer, also wenig. Aber trotzdem was, mit dem man heute schon Technologie macht. Deshalb heißt es ja Nanotechnologie. Das, was ich hier mitgebracht habe, ist ein USB-Stick aus dem Supermarkt. Meistens sind größer, weil das Plastikgehäuse größer ist. Aber innen drin ist bei allen nicht viel. Was drin ist, ist eigentlich größtenteils langweilig. Das vordere ist ein Steckerchen, nicht besonders interessant. Das hintere ist ein Plastikhandgriff, noch weniger interessant. Und auf dem knappen Quadratzentimeter, der dazwischen ist, haben wir heute schon für 6 Euro mehr Transistoren, als es Menschen auf der Erde gibt. Wir haben mühsam unsere 7 Milliarden Menschen erreicht. Und das sind 32 Milliarden, also 32.000 Millionen Transistoren drauf. Jeder einzelne mit 3 Anschlüssen angeschlossen. Und das Ganze kauft man für 6 Euro. Das ist bei der Nanotechnologie das große Ende. Wenn ihr ein Bit speichern wollt, also eine 0 oder eine 1 im Computer, macht man es heute schon so, dass man nur noch 100 Elektronen auf eine einsame Insel schickt. Das ist eine 1 und hin und wieder schaut man mal nach, ist es eine 1 oder eine 0. Sind die 100 Elektronen da, ist es eine 1. Sind sie nicht da, ist es eine 0. Jedes Jahr büchsen 2 Elektronen aus, da waren es nur noch 98. Und das begrenzt im Laufe der Zeit die Speicherzeit von so einem USB-Stick. Aber wie gesagt, das ist die große Welt. Ab da wird es dünner. Die Nanodrähte, die man verwendet als kleiner Elektriker, sind genauso aus Kupfer wie die Nanodrähte eines großen Elektrikers, nur dünner. Das heißt, so typischerweise, die Drähtchen, die man verwendet, sind so dünn, dass man 1 Million Drähtchen, wenn man sie zu einem Bündel bündeln würde, das wäre immer noch dünner als menschliches Haar. Und trotzdem müssen die natürlich auch isoliert werden, auch mit Plastik. Die Plastikschicht ist dann nur noch ein Molekül dick und funktioniert genauso. Und ab da wird es dann richtig klein. Das, was wir in Karlsruhe machen, ist der kleinste Transistor weltweit. Ein Transistor, der funktioniert wie ein winziger Lichtschalter, schaltet einen elektrischen Strom. Und zwar winzig klein. Lichtschalter wissen wir alle, wie es funktioniert. Wir haben 2 Kontakte und trotzdem fließt kein Strom, weil eben zwischen den beiden Kontakten eine Lücke klafft, die den Stromkreis unterbricht. Und wenn wir einen Lichtschalter einschalten, hinter dem Plastikdeckel passiert nichts weiter, als dass wir ein Stück Metall reinklappen. Das verbindet rechts mit links und dann fließt ein elektrischer Strom und man kann es kleiner machen. Was wir jetzt bauen, sind 2 Kontakte, auch aus Kupfer oder aus Silber. Nur der Abstand zwischen den beiden Kontakten ist jetzt nur noch ein einziger Atomdurchmesser. Das ist wenig, aber es reicht aus, um einen elektrischen Stromkreis zuverlässig zu unterbrechen. Es fließt kein Strom. Und ihr ahnt schon, was man jetzt machen könnte. Man könnte das kleinste Metallstück nehmen, das man findet, ein einzelnes Metallatom, zum Beispiel ein einzelnes Silberatom, schiebt es in den Kontakt rein, das verbindet mit rechts mit links und es fließt ein elektrischer Strom. Natürlich kann man es nicht mehr mit der Hand machen, da ist die Hand etwas groß oder das Atom etwas klein. Man nimmt einen winzig kleinen elektrischen Impuls, klappt ein Atom rein und hat damit den kleinsten Schalter der Welt betätigt. Braucht einen Faktor 10.000 weniger Strom, als was unsere Computer heute brauchen. Ist leider noch keine Technologie, sondern erst nochmal Grundlagenforschung. Aber es gibt interessante Perspektiven. Und während man sich noch freut, was wir doch als Menschen alles können. Wir können ein Atom hin und ein Atom herschieben. Ist doch toll. Aber auf den zweiten Blick merken wir, was wir alles nicht können. Die spannendsten Teile kaufen wir uns zu, die Silberatome. Immer noch ein Atom relativ preiswert, kostet nicht viel, aber es ist ein Wunderwerk in sich, was die alles leisten. Im Grunde machen wir es so ähnlich wie der 6-Jährige, der Märklin spielt. Die Lokomotive, das spannendste Teil kommt von Märklin, das Ein- und Ausschalten kommt von dem 5-Jährigen und insgesamt funktioniert's. Wir nehmen jetzt fertige Atome und was so ein Atom leistet, ist genial. Wir haben zwei Kontakte und ein Atom lässt, wenn ein Strom fließt, zu einem Zeitpunkt nur ein Elektron durch. Es gehen nie zwei Elektronen gleichzeitig durch, immer nur eins. Und die gehen sozusagen im Gänsemarsch nach Gesetzen der Quantenmechanik geht es, also ein Elektron links. Dann wird es von dem Atom nach Gesetzen der Quantenmechanik nach rechts gebracht, ist der Vorgang abgeschlossen, ist das nächste dran. Und kaum dass eine Sekunde rum ist, sind durch ein Orbital eines Atoms im Gänsemarsch 10.000 Milliarden Elektronen gegangen. Und das Atom wird nicht mal warm. Stellen wir uns mal vor, wir wollen die Menschheit durch eine schmale Tür bringen, sind ja bloß 7 Milliarden Menschen, wir schieben die durch eine schmale Tür im Gänsemarsch durch, wird eine Weile dauern. Und jetzt haben wir 10.000 Milliarden Elektronen, die im Gänsemarsch durch ein Atom durchgehen, und wir merken schon, da wird es richtig spannend, woher kommen eigentlich die Atome? Wer macht Atome? Wir nicht, wir kaufen uns die fertig zu und benutzen sie. Naja, Atome bilden sich im Universum nach den Naturgesetzen, aber wer macht eigentlich die Naturgesetze? Wir nicht, wir nutzen sie nur. Und ich denke, ihr merkt schon, wir sind mit dem Thema. Naturwissenschaft und Glaube, ist es ein Gegensatz oder sind es zwei Dinge, die vielleicht sogar zusammengehören? Wir staunen, wir sehen die Naturgesetze und wir fragen uns, woher kommen eigentlich die Naturgesetze? Und da können wir sagen, das Universum, E gleich mc², alles fertig da. Wir können es benutzen, aber keiner von uns hat es gemacht. Wie gehe ich mit naturwissenschaftlicher Erkenntnis um? Was hat es eigentlich mit Gott zu tun? Ergibt sich ein Spannungsfeld oder was ist da los? Ja, ich glaube, die naturwissenschaftliche Erkenntnis, die zunächst mal anzunehmen und nicht zurückzuweisen, ist ganz vernünftig. Ich meine, die Dinge, die wir rausgefunden haben, die sind schon meistens so. Wir haben ja nachgeschaut, wie sie sind. Und wenn sie dann so sind, ist es eigentlich eine simple Erkenntnis. Das nehmen wir erstmal zur Kenntnis, wie die Natur funktioniert. Die Frage ist nicht, ob die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse falsch sind. Sind sie normalerweise nicht. Also am Anfang schaut man nach, dann schaut man nochmal nach und nochmal nach und gewinnt die Gewissheit, na, das funktioniert schon so, wie wir es uns dachten, Gravitationsgesetz und so weiter. Man versteht es. Die Frage ist nicht, ob die Naturgesetze falsch sind. Die Frage ist vielmehr, ob das alles ist. Ob hinter allem, was wir finden, noch etwas oder jemand dahinter ist oder ob das einfach so da ist. Es ist eine Glaubensfrage, ob wir tatsächlich glauben, kann ich glauben, dass hinter allem einfach nichts ist. Ist ja auch ein Glaube. Kann man haben, aber kann man auch hinterfragen, würde ich das so vermuten? Würde ich erwarten bei allem, was ich sehe, dass hinter allem einfach nichts ist? Gar nichts hinter allem, was wir sehen? Oder wie es der bekannte Physiker Stephen Hawking mal gesagt hat, er hat gesagt, warum hat sich das Universum überhaupt die Mühe gemacht zu existieren? Ja, es ist da, aber wir dürfen natürlich auch fragen, warum ist es denn eigentlich da? Warum gibt es ein Universum? Warum folgt es überhaupt Naturgesetzen? Einstein war Zeit seines Lebens fasziniert, dass das Universum überhaupt irgendwelchen Gesetzen folgt. Müsste es eigentlich nicht, wir haben es ihm nicht gesagt. Und es folgt trotzdem. Is somebody up there? Does he care? Ist da jemand oben, hat mal jemand gefragt. Und interessiert er sich überhaupt für uns? Weiß der, der das Universum gemacht hat, überhaupt, dass es uns gibt? Woher kommt das Universum? Hat es einen Sinn? Hat es ein Ziel? Ich denke, wir merken schon, das sind die ganz zentralen Fragen. Wenn das Universum ziellos ist, wird es unser Leben auch sein. Wenn das Universum ein Ziel hat, dann wird es richtig spannend. Was habe ich mit dem Ziel zu tun? Ich möchte nochmal Einstein zitieren. Ich gehe gleich zur deutschen Übersetzung. Ich möchte wissen, fragt Einstein, wie Gott diese Welt geschaffen hat. Ich bin nicht interessiert an diesem oder jenem Phänomen, am Spektrum dieses oder jenes Elementes. Und Einstein geht gleich zum Zentrum. Einstein sagt, I want to know God's thoughts. The rest are details. Ich möchte Gottes Gedanken wissen, der Rest sind Details. Das ist das, was Einstein interessiert. Da ist einer dahinter. Einstein hat sich ja zeitlebens sehr viele, auch sehr unterschiedliche Gedanken zu Gott gemacht. Aber das hat ihn bewegt. Was hat der eine, der hinter allem ist, sich eigentlich gedacht, als er das Universum schuf, als er die Naturgesetze gemacht hat? Was ist da die Idee dahinter? Ich möchte seine Gottes Gedanken wissen, der Rest sind Details. Einstein hat sich auch mit den Details befasst. Aber er wollte dahinter sehen. Er wollte sehen, was ist die eigentliche Idee. Wenn wir die Natur betrachten, sagt immer ein Kollege, Physikerkollege zu mir, wenn wir die Natur betrachten, dann sehen wir doch überall die Schatten des einen an der Wand. Das ist unübersehbar, wenn wir als Naturwissenschaftler in die Natur schauen. Wir sehen die Schatten. Und damit hat er eigentlich das Richtige gesagt. Wir können mit der Naturwissenschaft nicht Gott vermessen. Ich denke, es wäre vermessen, wenn wir Gott vermessen wollen. Gott ist viel mehr, als wir sind. Wir, die wir nicht mal ein Universum bauen können, wie sollen wir den vermessen, der das ganze Universum gemacht hat? Wenn ich einen Kugelschreiber fallen lasse, dann ist es ganz klar, ich bin der Macher und der Kugelschreiber ist das Objekt. Und ich kann mit dem Kugelschreiber machen, was ich will und kann dann das Gravitationsgesetz ausprobieren. Tatsächlich, alle Gegenstände fallen nach unten oder in Australien nach oben. Jedenfalls, Massen ziehen sich gegenseitig an. Aber wenn es jetzt um was ganz anderes geht, die Frage, nachdem der das ganze Universum gemacht hat, den werde ich nie mit naturwissenschaftlichen Methoden vermessen können. Und deshalb gefällt mir dieses Bild meines Kollegen. Wir sehen überall die Schatten des einen an der Wand. Wir sehen Gottes Spuren. Mehr können wir in der Naturwissenschaft nicht machen. Aber das ist ein großes Staunen, zu sehen, was da alles an Spuren gelegt ist. Spuren sind ja eine aussagekräftige Sache. Wenn wir da Spuren im Schnee sehen, dann sagt jemand, das ist ein Reh. Natürlich wissen wir alle, das ist gar kein Reh. Das ist die Spur eines Rehs. Und ich denke, ähnlich ist es mit Gott auch. Da sagt jemand, wenn ich in den Wald gehe am Sonntag statt in Gottesdienst, das ist toll. Da erfahre ich um mich Gott. Ich denke, das ist diese kleine, aber wichtige Verwechslung. Da erfahre ich um mich Gottes Spuren. Und das ist schon nochmal ein Unterschied, ob ich Gott selber begegne oder seiner Spur. Es ist ein Unterschied, ob ich den Fußabdruck eines Rehs im Schnee sehe oder ob ich das Reh selber sehe. Nicht, dass die Spuren unwichtig sind. Also ich denke, die Spuren sind schon sehr aussagekräftig. Wenn ich diese Spur sehe und vor einer Stunde war sie noch nicht, dann weiß ich ganz genau, es gibt ein Reh und es war in der letzten Stunde hier gewesen und ich stehe jetzt an der Stelle, wo im Lauf der letzten Stunde das Reh war. Das Reh ist irgendwo nicht beliebig weit weg und es gibt dieses Reh wirklich. Ich denke, Spuren sind wichtig. Und so ist auch die Spurensuche im Universum, wo wir sagen, was ist da alles an Spuren gelegt, was sind für spannende Dinge, wo drauf warten, dass man hinter die Kulissen schaut, wer hat eigentlich die großen Spuren gelegt, die wir jetzt sehen. Wir sehen die Spuren. Das ist ein Waschbär. Nein, es ist kein Waschbär. Es ist die Spur eines Waschbärs, aber es zeigt, in dieser Gegend gibt es Waschbären. So sieht er aus, wenn wir dem wirklichen Waschbär begegnen und das war seine Spur. Ich denke, ihr merkt schon, die Spur ist nicht nichts. Die Spur ist sehr viel, aber die Spur ist trotzdem nur eine Spur. Wir dürfen der Spur nachgehen. Wenn ich der Spur nachgehe, begegne ich vielleicht dem, der die Spur gelegt hat. Spuren aussagekräftig und doch, die Spur ist keine Begegnung mit dem, der die Spur legt. Naturwissenschaft befasst sich mit den Spuren. Die Naturwissenschaft als solche kann nie Gott begegnen. Die Naturwissenschaft sieht spannende Spuren und ich denke, ihr merkt schon, das ist nicht das Gleiche, Glaube und Naturwissenschaft, aber es ist auch was, was kein Widerspruch ist, ganz im Gegenteil. Im einen sehe ich die Spuren und lerne das Staunen in der Wissenschaft. Im Glauben begegne ich dem, der die Spuren gelegt hat. Noch eine ganz andere Sache, die viel weiter geht. Die ganze Natur, Spuren des Schöpfers, Fragezeichen. Natürlich kann ich aus der Naturwissenschaft gar keine Aussage machen, wer die Spuren gelegt hat. Aber ich kann über die Spuren staunen und ein bisschen von dem Staunen wollen wir heute nachvollziehen. Ich fand es ganz interessant, in den USA gab es vor einigen Jahren mal eine Umfrage unter 1000 Wissenschaftlern. Und da war die Aussage, 40% von diesen 1000 Wissenschaftlern haben nicht nur an Gott geglaubt, sondern sogar, also an die Existenz Gottes, sondern sogar einen persönlichen Gott, der auf Gebet antwortet. Was die 40% draus gemacht haben persönlich, sagt die Umfrage nicht. Aber es ist doch eine starke Aussage. Die sind der Wissenschaft ausgesetzt und sie blicken dahinter. Sie blicken hinter die Kulissen, sie sehen die Schatten des einen an der Wand. Sie sehen die Schatten dessen, der die Spuren gelegt sind und sind überzeugt, das geht so weit, dass er nicht nur Spuren gelegt hat, sondern dass er auf Gebet antwortet. Eine ganz interessante Aussage. Ich denke, vor 60 Jahren wäre das noch ganz anders gewesen. Wenn man vor 60 Jahren in der Fußgängerzone eine Umfrage gemacht hätte, die meisten Leute hätten ganz anders geantwortet. Die hätten gesagt, nein, natürlich gibt's Gott nicht. Die Natur, das ist das ewig Seiende und das Universum und seine Gesetze, die waren schon immer da und werden immer bleiben. Das ist das Ewige und das kann man nicht hinterfragen. Und noch im Jahr 1961 ist der Kosmonaut Gagarin in der damaligen Sowjetunion als erster Kosmonaut aufgebrochen, die Erde zu umrunden. Und er kam zurück mit der Aussage, die man vielleicht auch von ihm erwartet hat, mit der Aussage, Er hat Gott im Weltraum nicht gefunden. Auf der Erde war er offensichtlich nicht, im Weltraum auch nicht. Und damit war die Sache für ihn erledigt. 1961 und 3 Jahre später ist Unglaubliches passiert. 3 Jahre später hat man eine Strahlung entdeckt, die keiner gesucht hat. Man hat sie nicht gesucht und trotzdem gefunden. Man hat schon damals die Ahnung gehabt, das schaut gerade so aus, als ob es Strahlung vom Anfang des Universums ist. Strahlung von einem Universum, das eben nicht ewig war, sondern das eine Geburtssekunde null erlebt hat, das einen Anfang gehabt hat. Und wir sehen zu später Stunde das erste Licht aus diesem frühen Universum. Wenn das stimmt, das hat man 1964 schon gewusst, dann ist es sicher eine der faszinierendsten Entdeckungen, die die Menschheit je gemacht hat. Dass ein Universum, das nicht ewig ist, das begonnen hat und wir sehen heute den ersten Lichtblitz vom Beginn. Schöpfungslicht heute noch vorhanden. Wenn das stimmt, eine spannende Sache. Schon vorher hat man die Ahnung gehabt, dass das Universum vielleicht nicht ewig ist. Man hat beobachtet, das Universum dehnt sich ständig aus und keiner wird heute das Zelt verlassen, ohne dass das Universum nicht ein bisschen größer ist als zu dem Zeitpunkt, wo wir reinkamen. Vor einer Stunde war es noch kleiner, vor 10 Stunden, einem Tag, 10 100.000 Tagen. Wir können zurückrechnen und vor unserem rückwärts gewandten Auge wird das Universum immer kleiner und wir ahnen schon, das wird nicht ewig so zugehen. Wenn die Naturgesetze damals schon so waren wie heute, keiner war dabei, wir können es nicht verlässlich sagen, aber wenn das so ist und vieles spricht dafür, dann haben wir ein Universum, das rückwärtsgewandt immer kleiner wird, bis es ein winzig kleines Pünktchen ist. Am Anfang haben wir ein ganzes Universum kleiner als der winzig kleine Kern in der Mitte eines Atoms. Unglaublich. Universum kleiner als ein Atomkern. Und es muss ja schon alles drin gewesen sein, was es braucht, ein Universum zu werden. Also die ganze Masse und Energie all der Sterne und Galaxien, die wir heute sehen, muss in diesem kleinen Pünktchen drin gewesen sein. Und wie es mal jemand so schön gesagt hat, Urknall, ja, aber wer hat denn da geknallt? Ich meine, es ist klar, ein ewiges Universum von Ewigkeit zu Ewigkeit, das hat niemand angefangen. Aber ein Universum, das angefangen hat, da ist natürlich die Frage, wer hat es angefangen? Wer war am Anfang? Und noch viel mehr, das kleine Universum hatte ja offensichtlich all die Naturgesetze auf geheimnisvolle Weise implantiert, nach denen sich's dann entfaltet hat. Und es entfaltet sich immer noch. Während wir hier sitzen, entstehen neue Sterne nach den Gesetzen, die wohl von Anfang an schon da waren. Faszinierend, ein winziges Pünktchen und alles schon drin, was es braucht, ein richtiges Universum zu werden. Unwillkürlich werden wir an den Anfang des Lebens erinnert. Da ist eine einzige biologische Zelle und wir wissen, das ist ein Mensch im Miniformat. Ist völlig klar, das wird kein Meerschweinchen und kein Krokodil. Das wird ein Mensch werden. Und es sind schon die Erbeigenschaften alle drin. In einer einzigen Zelle leben von Anfang an. Und dann entfaltet sich's nur noch. Und vor uns läuft das Wunder des Lebens. Ab 7 Jahre später sitzt er in der Schule. Und alles, was es gebraucht hat, natürlich außer den Umgebungsbedingungen, die er auch noch braucht, waren schon in dieser einen Zelle drin. Und jetzt haben wir sowas in einer ganz anderen Welt. Mini-Universum, winzig klein, am Anfang viel, viel kleiner als Mensch. Und heute deutlich, viel, viel kleiner als eine biologische Zelle und heute deutlich größer als Mensch. Ein ganzes Universum. Und alles war drin. Wer hat eigentlich die Naturgesetze implantiert in das Universum, nach denen sich's dann entfaltet hat? Viele gehen davon aus, dass zum Zeitpunkt Null Raum und Zeit selber geschaffen wurde. Wir haben es nicht gemacht. Nach den Naturgesetzen ist es auch nicht passiert, denn die Naturgesetze waren wohl noch gar nicht da. Die Naturgesetze sind gesetzt worden und wir erinnern uns an diesen Satz in der Bibel. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Wie viel ist über den Satz gelächelt worden und heute sagt man, ja wie soll es denn sonst gewesen sein, wenn nicht jemand es kann. Die Naturgesetze setzt und ein ganzes Universum tanzt nach Gesetzen, die keiner von uns machen kann. Am Anfang war das Wort, am Anfang waren die Naturgesetze. Und danach hat alles sich nach den Naturgesetzen entfaltet und wir schauen zu. Kosmische Hintergrundstrahlung, Signale vom Anfang des Universums, eine ganz spannende Sache. Wenn das stimmt, im Universum ging das Licht an und wir sehen zu später Stunde noch etwas davon. Das hier ist eine Karte aus dem Jahr 2003, eine Kartierung nicht der Welt, sondern des Universums. Das ist eine Karte des Universums. Das sind winzige Fluktuationen von 20 Millionstel Grad Celsius auf einem Untergrund, der praktisch überall gleich ist. Überall im Universum findet man die gleiche Strahlung. Und ich denke, ihr merkt schon, Strahlung, die von irgendwo ausgesandt wurde, die ist natürlich in der Nähe der Lichtquelle stärker als in größerer Entfernung. Aber hier haben wir Strahlung, die in jedem Punkt des Universums gleich ist. Und man ahnt schon, das ist das Universum selber. Das ist die Handschrift des Anfangs. Jeder Kubikzentimeter Universum, jeder Kubikzentimeter dieses Raumes hat Strahlung vom Anfang. Das, der erste Lichtstrahl im Universum, das älteste Licht, wie es die Forscher genannt haben. Als in unserem Universum das Licht anging, davon ist heute noch was übrig. Wenn das stimmt, eine faszinierende Sache. Man hat nachgemessen, im Jahr 2003 hat man eine Präzisionsmessung gemacht und man war beeindruckt. Das Licht hat ganz genau die Eigenschaften, die man erwarten würde, wenn es der erste Lichtstrahl des Universums wäre. Und im Jahr 2006 gab es schon den Nobelpreis für Mater und Smoot, für diese beiden Physiker, die dieses erste Licht untersucht haben. Und man erinnert sich an die legendäre Pressekonferenz, als das bekannt gegeben worden ist, der erste Lichtstrahl des Universums, diese Messungen. Da hat einer der beiden Nobelpreisträger, damals hat er natürlich noch keinen Nobelpreis gehabt, George Smoot, hat da ganz spontan dazu gesagt, als es um dieses erste Licht ging. Und keiner hat eigentlich von ihm diesen Satz erwartet. Er hat ganz spontan gesagt auf der Pressekonferenz, für einen gläubigen Menschen ist das, als erblicke er das Angesicht Gottes. Ihm war klar, wenn ich in das erste Licht schaue, in das Schöpfungslicht, es ist ein Stück weit der Blick zu Gott selber hin, der das Universum gezündet, der das erste Licht gemacht hat. Es werde Licht und es wurde Licht, tatsächlich. Und wir sehen etwas davon noch. Zwei Journalisten sind aus Protest rausgegangen, als sie das gehört haben. Sie haben eine spannende Sache verpasst. Und George Smoot, er hat später auch immer mal wieder Bezug genommen auf dieses Zitat. Für einen gläubigen Menschen ist es, als erblicke er das Angesicht Gottes. Ja, werden wir noch überlegen, dass es mag eine ziemlich schwache Strahlung sein, die übrig geblieben ist vom Anfang des Universums. Wir alle können sie messen. Wir nehmen handelsüblichen Fernseher aus dem Supermarkt und wenn wir dann nach Hause kommen nach der Pfingsttagung, schalten wir den mal anders ein als sonst. Nicht so, dass wir auf den Sender scharf gestellt haben, sondern gerade so, dass wir keinen Sender empfangen können, falsche Frequenz. Dann haben wir so weißes Flimmern auf dem Bildschirm und ungefähr 1% von dem Flimmern kommt von der kosmischen Hintergrundstrahlung. Und wir sitzen andächtig vor dem Fernseher, sehen dieses Flimmern und wissen, das ist Schöpfungslicht. Hat nicht mehr die Frequenz, ja. Hat nicht mehr die Frequenz, mit der man es mit dem menschlichen Auge sehen kann. Es ist abgekühlt, es ist langwelliger geworden. Aber auf den Frequenzen, die Fernseher empfangen, läuft es und wir können es uns anschauen. Und dann ist natürlich schon spannend, jetzt rechnen wir mal zurück, wie war es denn der Anfang des Universums? Wir wären ja alle am liebsten dabei gewesen, würden alle Details sehen und wir rechnen zurück bis zu Null und schauen uns den Anfang des Universums an und es geht nicht. Wir haben ein kleines Problem, klein im wörtlichen Sinn, die Planckzeit. Zeugen des Anfangs, eins soll ich noch sagen, wie viel Licht ist denn übrig? 400 Lichtquanten in jedem Kubikzentimeter Universum. In dieser Halle, in diesem Zelt, in jedem Kubikzentimeter, 1 Zentimeter lang, breit und hoch, sind 400 Quanten vom Anfang noch übrig. Lichtteilchen vom Anfang. Und in den endlosen Weiten des Universums, in diesen leeren Weiten, wo kein Molekül mehr schwebt, wo alles praktisch leer ist, selbst dort in jedem Kubikzentimeter 400 Stück Lichtteilchen als Zeugen, Augenzeugen des Anfangs, die waren damals dabei und sind heute noch da. Eine ganz faszinierende Sache. Wie gesagt, jetzt sind wir neugierig und wollen zurückrechnen zu diesem Anfang und kommen nicht ganz bis zum Ziel. Es kommt die Planckzeit, kleine Zeit, 10 um minus 43 Sekunden nach der Null. Dieses letzte Stückchen Zeit lässt sich physikalisch nicht mehr rechnen. Ach, das ist doch nicht schlimm. Klopft mir jemand auf die Schulter, haben Sie schon mal überlegt, wie kurz das ist? Natürlich haben wir das überlegt. 10 hoch minus 43 Sekunden, das ist 0, und dann kommen 42 Nullen und dann eine 1. Sekunden. Also kein Mensch kann sich auch nur annähernd vorstellen, wie kurz diese Zeit ist. So weit können wir zurückrechnen, wenn die Naturgesetze damals schon gegolten haben. Das letzte Stückchen bleibt uns verborgen. Warum? Wohl grundsätzlich im Rahmen allen, was wir von der Physik verstanden haben, bricht die Möglichkeit zusammen, Zeitabläufe zu beschreiben. Das heißt, die letzte kleine Blackbox bleibt black. bleibt dunkel. Wir wissen nicht, was drinnen ist, und wir sehen faszinierend, was rauskommt. Ein winzig kleines, aber fertiges Universum. Die Schöpfung selber können wir nicht antasten, aber das, was rauskommt, können wir bestaunen. Die Geburt eines jungen Universums vor unserem rückwärts gewandten Auge, und heute leben wir drin. Das Universum war nicht schon immer da. Diese spannende Frage, das Universum im Atomkern und der Frage, wer hat angefangen, wer hat denn da geknallt? Wenn es einen Anfang gab, wer hat angefangen, wer war der Gesetzgeber der Naturgesetze? Ich möchte mal Max Planck zitieren. Ich denke, die meisten von euch kennen den Namen Einstein, Planck und Heisenberg. Das sind ja die drei großen Physiker der modernen Physik. Die drei haben die wesentlichen Teile der modernen Physik auf die Beine gestellt. Max Planck hat den Anfang gemacht mit der Quantentheorie. Und von ihm kommt dieses ganz bekannte Zitat: Wissenschaft und Glaube sind keine Gegensätze, sondern sie ergänzen Bedingungen einander. Beides gehört zusammen. Der Blick auf die Natur, und Planck hat Bahnbrechendes entdeckt, den Nobelpreis dafür bekommen, aber dann auch der Blick und der ganz persönliche Glaube, der den Planck mit dem Schöpfer verbunden hat und der ihn wohl durch Höhen und Tiefen seines Lebens, auch durch Schicksalsschläge getragen hat, wo er sich an Gott festgehalten hat, an dem, den er nicht messen kann, aber dem er vertraut hat. Wissenschaft und Glaube, sie sind nicht das Gleiche. Es ist wie das Bild und der Maler. Es ist wie die Spur und der die Spur gelegt hat. Der die Spur legt, ist mehr als die Spur. Der Maler ist weit mehr als das Bild. Ich werde nie eine persönliche Beziehung zu einem Bild entwickeln können, so schön das Bild auch ist. Da brauche ich den Maler selbst. Aber beides gehört für Planck zusammen. Wissenschaft und Glaube, das Vordergründige und das, was hinter der Wand ist, die Beziehung zu Gott, sind keine Gegensätze, sondern sie ergänzen und bedingen einander. Beides gehört für ihn zusammen. Und wir wollen mal dem nachspüren, die Welt der Naturphänomene und die Frage nach Gott. Das alte Glaubensbekenntnis, kaum jemand wird es mehr sprechen, dieses Glaubensbekenntnis. Ich glaube nur an das, was ich sehe. Wir alle wissen, dass in dem Stück Raum, dass ich mit meinen Händen umschließe, jede Menge Musik drin ist. Natürlich hören wir momentan die Musik nicht, aber sie ist trotzdem drin. Es sind Filme drin, Nachrichtensendungen und jede Menge Telefongespräche. Wir kriegen einfach gar nichts mit, aber es ist trotzdem da. Es ist uns völlig klar, würden wir in dieses Stück Raum einen Rundfunkempfänger tun und auf Empfang gehen, natürlich wird man die Musik hören. Jetzt haben wir keinen Rundfunkempfänger oder wir haben nicht auf Empfang geschaltet, dann hören wir die Musik nicht, aber wir wissen, die Information ist trotzdem da. Die Information ist da, egal ob ich sie abgreife oder nicht. Und würde ich einen Fernseher reinhalten und auf Empfang gehen, ich würde die Sendungen hören und die Filme sehen und würde ich mein Handy nicht gerade ausgeschaltet haben. Vielleicht ruft mich gerade jemand an aus meiner oberfränkischen Heimat, kriege ich nicht mit, bin nicht auf Empfang. Aber wenn ich es gehen würde und wenn mich jetzt niemand anruft, es sind tausende von Telefongesprächen hier im Raum, ich müsste nur abgreifen. Warum sage ich das? Ich denke, es ist mit dem Glauben vielleicht ganz ähnlich, wo der eine oder andere sagt, ich sehe nichts, ich höre nichts. Und der andere sagt, doch, habe vor 10 Minuten noch mit Gott geredet, er ist da. Und in dem Moment, wo ich mich auf ihn einlasse, merke ich, da öffnet sich eine ganz neue Welt. Und es ist so ähnlich wie mit dem Handy. Ich finde es eine faszinierende Geschichte. Wenn jetzt meine Ur-Ur-Urgroßeltern in den Raum gebeamt würden, die würden sagen, das ist ein netter Kerl. Aber er hat so eine Macke. Es macht uns fast ein bisschen Sorgen. Er hält ein Plastikteil ans Ohr. Dann führt er eine halbe Stunde Selbstgespräche. Das ist in Ordnung, das tut ihm gut. Aber was uns die Sorgen macht, ist, er glaubt wirklich, dass er mit Leuten in 400 Kilometer Abstand redet. Das kann nicht sein. Letzte Woche hat er sogar gesagt, er hat mit seinem Kollegen in Kiel geredet, von Karlsruhe aus, wohlgemerkt. Und er bildet sich ein, das ist echt. Ich würde natürlich dann anfangen, von elektromagnetischen Wellen zu reden, von Mikrochips und von den benachbarten Sendemasten, die wir nur Bahnhof verstehen. In dem Moment, in dem ich es Ihnen in die Hand drücke, würden Sie ganz erstaunt sagen, Paul, bist du's? Und langsam würden Sie Vertrauen gewinnen, ganz viele Fragen wären weg. Und wir machen es im Grunde ganz ähnlich. Natürlich hat keiner, vermutlich keiner hier im Raum, sich, bevor er ein Handy benutzt hat, die ganzen Schaltpläne vollständig vom Hersteller geben lassen oder die Software, die drauf läuft. Wir haben ein blindes Vertrauen, dass das geht, und das Vertrauen ist gar nicht so unvernünftig. In dem Moment, in dem wir uns darauf einlassen, wächst unser Glaube, dass es kein Selbstgespräch ist. Dann sagt mir jemand, ja, haben Sie schon mal was von Autosuggestion gehört? Natürlich habe ich das, aber ich bin trotzdem fest überzeugt, ich habe mit meinem Kollegen in Kiel wirklich telefoniert und wenn ich in einigen Wochen nach Kiel fahre, werde ich ihn treffen und dann wird es sich rausstellen, es war wohl so. Ich denke, wir merken, es sind so viele Dinge, auch in unserem Alltag, wo auf Vertrauen beruhen. Wir können, kein Mensch auf dieser Erde unter 7 Milliarden Menschen hat das gesamte System überprüft. Der eine ist Spezialist für Sendemasten, der andere für die Ausbreitung der elektromagnetischen Wellen, welche Bereiche ausgeleuchtet werden. Der andere hat die Software geschrieben und irgendwo steht die Chipfabrik, wo der Prozessor gemacht worden ist. Jeder weiß nur sein Kästchen, dass das System insgesamt funktioniert. Wir lassen uns drauf ein und das ist gar nicht so unvernünftig. Ich denke, es ist in der Natur ähnlich. Naturgesetze, auch da ist es so. Woher wissen wir, dass ein Naturgesetz funktioniert? Ist doch eigentlich komisch, dass sich angeblich alle Gegenstände anziehen sollen, Massen sich gegenseitig anziehen. Wenn ich es ausprobiere, stelle ich fest, es geht so. Und wenn ich einen Zweifel an einem Naturgesetz habe, ich lasse mich drauf ein. Und ich merke, ja, das geht tatsächlich. Und ich denke, mit Glauben ist es ganz ähnlich, wo wir noch viel höhere Welten haben, die wir noch viel weniger nachprüfen können. Ich darf mich darauf einlassen und merke dann auf einmal, ja, es ist tatsächlich eine Wirklichkeit da, die sich öffnet, wenn ich mich darauf einlasse. Es gibt weit mehr, als was wir auf dem ersten Blick sehen. Das Handy und die Schaltpläne ist so ein Beispiel. Ich brauche keine Schaltpläne, um zu telefonieren. Ich brauche eine Rufnummer. Eine andere Frage, die, glaube ich, die meisten von euch in irgendeiner Weise schon mal gehört haben, wozu brauche ich eigentlich noch den Glauben an Gott, wo doch so viele Dinge naturwissenschaftlich erklärbar sind. Die Idee ist ganz einfach, Gott ist zuständig für unsere Wissenslücken, wir sind zuständig für das, was wir wissen. Die Wissenslücken werden immer etwas kleiner und damit Gott auch, aber er verschwindet nie ganz. Aber ich denke, wir merken, das ist ein völlig anderes Gottesbild, Gott ist gleich die Summe aller Wissenslücken. Ich glaube, so einen Gott können wir getrost abschaffen, den brauchen wir nicht. Dass wir Wissenslücken haben, wissen wir selber. Wenn wir von dem sprechen, der das Universum gemacht hat, dann ist er viel mehr als nur die Summe unserer Wissenslücken. Einstein hat sogar mal umgekehrt formuliert, je mehr wir von der Natur erforschen, desto größer wird Gott. Und ich glaube, das trifft es auf den Punkt. Gott ist nicht die Summe unserer Wissenslücken. Er steht hinter allem, hinter dem, was wir wissen und hinter dem, was wir nicht wissen. Ich habe mit Interesse ein Heft gesehen und dann auch gekauft. Auf der Titelseite stand, kein Platz für Gott. Astrophysiker im Glaubensstreit. Kein Platz für Gott. Das K war schon eingeklammert gewesen. Und als ich dann innen gelesen habe, war die These des Autors ganz einfach. Wird eine Weltformel den Urknall erklären und womöglich Gott entthronen. Die Idee bei der Weltformel ist, es ist eine gemeinsame Theorie aller 4 Grundkräfte der Natur. Elektromagnetismus, Gravitation, starke und schwache Wechselwirkung. Diese 4 Kräfte regieren die Wechselwirkung in der Natur. Und wir haben keine gemeinsame Theorie, die alle 4 unter einen Hut bringt. Jetzt sagt der Autor, hätten wir diese Theorie, dann hätten wir doch die letzten Zusammenhänge verstanden. Gott wäre eigentlich überflüssig. Aber wir merken auf den zweiten Blick, naja, so groß wäre das Ereignis nicht. Was wäre denn, wenn ein Physiker die Weltformel entdecken würde? Naja, der Mann wäre schlagartig weltberühmt, es wird einen Nobelpreis geben. Es wäre ein großes Ereignis für die Menschheit oder sagen wir mal für die Physiker in der Menschheit. Aber es wäre ein relativ kleines Ereignis für unser Universum. Wenn ein Mensch eine Formel entdeckt, die es schon immer gab, die schon immer das Universum regiert hat und zu später Stunde haben es wir auch gemerkt, dann ist es für das Universum ziemlich wenig wichtig. Also ich denke, selbst unsere Sonne, die so groß ist, dass 1 Million Erdkugeln in die Sonne passen, selbst unsere Sonne, die würde sich nicht allzu sehr aufregen. Vielleicht wird sie es nicht mal merken, dass auf einem ihrer Planeten knapp 2 Meter große Leute rumlaufen, die eine Formel entdeckt haben, die Sonne und das Universum schon immer wussten. Und jetzt wissen es wir auch. Ich denke, ihr merkt schon, wir können entdecken, so viel wir wollen. Und es gibt viel Spannendes zu entdecken. Gott wird dadurch sicher nicht kleiner, unser Staunen wird größer. Und selbst wenn wir die ganze Natur entschlüsselt hätten, das werden wir nie tun, aber selbst wenn wir das hätten, unser Staunen wäre überhaupt nicht kleiner geworden, ganz im Gegenteil. Wir müssen keine Angst haben, dass Naturwissenschaft Gott kleiner macht. Wir dürfen gespannt sein, was in der Forschung rauskommt und dürfen dann sehen, ach, das sind jene übergroßen Spuren, die gelegt sind Und wir kennen sogar den, der die Spuren gelegt hat. Wenn ein Schöpfer ist, der hinter allem steht, dann steht Gott natürlich nicht nur hinter den Dingen, die wir nicht verstehen, hinter unseren Wissenslücken, dann steht Gott genauso auch hinter den Dingen, die wir verstehen. Wie gesagt, Einstein, je tiefer wir in die Geheimnisse der Natur eindringen, sagt er, desto größer wird unsere Ehrfurcht vor Gott. Ich habe mal eine originelle Geschichte gehört und ich denke, die trifft es auf den Punkt. Da lebt eine Mäusefamilie in einem Flügel und hört immer die schöne Musik und es gibt die alte Überlieferung, das gäbe Menschen, die machen die Musik. Natürlich hat keine Maus je einen Menschen gesehen, aber man glaubt es halt einfach von Generation zu Generation, bis eines Tages zwei Mäuse in dem Flügel einen Raum weitergehen. Die kommen ganz ernüchtert zurück. Das sind ja gar keine Menschen. Das sind nur kleine Hämmerchen, die auf Stahlseiten schlagen. Das ist die Musik. Seitdem wussten es alle. Nein, die alte Geschichte mit den Menschen, das war wohl nur eine Geschichte. Menschen gibt es jedenfalls keine. Das sind nur kleine Hämmerchen, die auf Stahlseiten schlagen. Das ist die Musik. Und das Frappierende an der Geschichte ist ja, die Mäuse haben Richtiges erkannt. Das mit den Hämmerchen war schon richtig. Sie haben Richtiges erkannt und Falsches geschlossen. Sie hatten eine begrenzte Sicht und sie hatten vergessen, dass hinter den Hämmerchen vielleicht noch jemand stehen könnte, der die Hämmerchen bewegt. Vielleicht sogar noch jemand, der den Flügel konstruiert hat. Vielleicht sogar jemand, der die Musik komponiert hat. Das alles haben sie vergessen. Menschen gab es keinen und die Sache war erledigt. Und ich denke, Werner Heisenberg ging es ähnlich. Werner Heisenberg, einer von den großen Dreien, Einstein, Planck und Heisenberg. Er ist derjenige, der die Heisenbergsche Unschärferelation entdeckt hat. Und ich denke, das bekannte Zitat ist ein Stück weit seine Lebensgeschichte. Heisenberg sagt, der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch. Ich habe es doch selber verstanden, wozu brauche ich noch die Hypothese Gott? Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber Werner Heisenberg fährt fort. Aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Wenn ich es zu Ende denke, dann frage ich mich plötzlich, ja Moment mal, woher kommt eigentlich die Heisenbergsche Unschärferelation? Natürlich nicht von Heisenberg. Die Heisenbergsche Unschärferelation war schon längst da, bevor es den Mann gegeben hat, um genau zu sein. Schon zu Heisenbergs Geburt hat jedes einzelne Atom, aus dem der neugeborene Heisenberg bestand, jedes einzelne Atom, aus dem er bestand, schon die Heisenbergsche Unschärferelation beachtet. Die Heisenbergsche Unschärferelation war längst vor Heisenberg. Heisenberg hat sie für uns entdeckt, aber alle Menschen vor ihm und alle Atome vor ihm haben schon nach der Heisenbergschen Unschärferelation gelebt. Die Naturgesetze sind, hat mal jemand gesagt, eigentlich keine Vorschriften, wie sich der Natur zu verhalten hat. Wir machen der Natur überhaupt keine Vorschriften. Wir machen Nachschriften. Und ich denke, das trifft's. Das ist die bescheidene Rolle von uns Naturwissenschaftlern. Wir sind in einer ziemlich bescheidenen Situation, dass wir Nachschriften machen. Wir beobachten, wie sich die Natur verhält. Wir schauen genau hin, wir machen Experimente und dann schreiben wir das ganz gewissenhaft auf. Wir sind die zur Kenntnisnehmer, nicht die Macher. Wir machen keine Naturgesetze, wir finden Naturgesetze. Es gibt so ein schönes T-Shirt, wird weltweit von Physikstudenten gerne getragen. Und Gott sprach E gleich mc Quadrat. Ist natürlich ein Hingucker, war das nicht Einstein? Aber dann merkt man schon, nein, Einstein sprach nicht zur Natur E gleich mc Quadrat und dann wurde es im ganzen Universum, weil es ja Einstein war, der sprach. Es war jemand anders, der sprach. Und Einstein war in der bescheidenen Rolle nachzubuchstabieren, was vorbuchstabiert war. Wir in der Physik verstehen gar nichts, hat mal jemand gesagt und es wird nicht gemeint. Verstehen tun wir nichts. Wir können Spezialfälle auf allgemeine Fälle zurückführen. Alle Kugelschreiber fallen nach unten. Alle Gegenstände ziehen sich, alle Massen ziehen sich an. Und dann kommt Newton mit seinem Gravitationsgesetz. F-Gravitation gleich minus Gamma m1 m2 durch R Quadrat. Und damit haben wir es. Aber wer hat denn gesprochen? F-Gravitation gleich minus Gamma M1 M2 durch R Quadrat und gibt uns die nötige Bodenhaftung. Wir würden alle schweben und das Universum wäre ganz anders ohne das. Newton hat das Gravitationsgesetz entdeckt, er hat es nicht gemacht. Wir sind alle nur die Nachbuchstabierer und damit in einer ganz begrenzten Rolle. Wir müssen es uns sagen lassen. Wir machen keine Naturgesetze. Die Stärke der Naturwissenschaften besteht im guten Hinhören. Wir hören hin, wie es die Natur macht. Und wir schreiben es auf. Wir sind fast wie Schmetterlingssammler. Schmetterlinge sammeln Schmetterlinge und Physiker sammeln Naturgesetze. Machen tun wir kein einziges. Jetzt gucken wir alle zu diesem großen Beschleunigerring in Genf und begrüßen unser neues Teilchen, das gar nicht so neu ist, aber wir messen es zum ersten Mal. Und wir werden genau messen müssen und zur Kenntnis nehmen, wie das Teilchen ist. Wir machen dem Teilchen gar keine Vorschriften, wir schauen nur hin. Naturwissenschaft findet Spielregeln, die Frage nach dem Woher bleibt außen vor. Wir sind nicht in der Lage, hinter die Wand zu schauen. Wir sehen die Schatten des einen an der Wand und wir studieren die Schatten, wir studieren die Phänomene, aber wir werden nie aus der Physik heraus die Antwort geben können, wer denn die Schatten wirft, wer denn die Naturgesetze gemacht hat. Trotzdem ist es eine faszinierende Welt, die Naturgesetze mal anzuschauen. Wer kümmert sich, woher kommen die überhaupt? Wer kümmert sich eigentlich drum, dass die Naturgesetze stabil sind? Wir alle verlassen uns drauf, werden heute wieder gut einschlafen in dem stillen Vertrauen, dass morgen früh, wenn wir aufwachen, die Naturgesetze immer noch da sind, aber jemand anders kümmert sich drum, nicht wir. Eine andere Frage, die uns Physiker alle sehr fasziniert, und ich denke in 5 Minuten auch euch, die Frage nach der Herkunft der Naturkonstanten. Das sind so 2 Handvoll Zahlen, die sind im doppelten Sinn des Wortes vom Himmel gefallen. Keiner von uns hat sie gemacht, sind einfach da. Die Vakuum-Lichtgeschwindigkeit, Elementarladung, Plancksches Wirkungsquantum und noch einige wenige mehr. Ich möchte nur mal ein Beispiel rausgreifen, die Ladung des Elektrons. Jedes Elektron, das wir jemals gesehen haben, hat eine Ladung von 1,602 × 10⁻¹⁹ Ampere-Sekunden. Die Zahl könnt ihr gleich wieder vergessen. Die Elektronen vergessen sie nie. Jedes Elektron, das wir je gesehen haben, hatte die richtige Ladung. Wir können raus ins Universum schauen, nehmen ein Spektrum von interstellarer Materie. Auch dort draußen leben Atome und Moleküle, auch die haben Elektronen. Wenn wir da rausmessen, haben selbst dort draußen die Elektronen alle eine Ladung von 1,602 × 10⁻¹⁹ Ampere-Sekunden. Wer hat es denen da draußen eigentlich gesagt? Wir nicht. Ja, was wäre denn schon, wenn die Ladung ein bisschen anders wäre? Dann müssten halt die Physiker in ihren Physikformelsammlungen eine Zahl editieren und eine neue Zahl hinschreiben. Aber es wäre dramatischer. Es gäbe keine Physiker, es gäbe keine Menschen und kein biologisches Leben. Wir merken im Nachhinein, dass jegliches biologische Leben, dass unser Leben an einem seidenen Faden hängt. Am seidenen Faden dieser paar Naturkonstanten, und wären die ein bisschen anders, wäre keiner von uns am Leben. Und wir sind alle froh, dass sie so sind und fragen uns, warum sind die so? Es ist sogar noch schlimmer. Wenn eine von diesen Naturkonstanten auch nur für eine 1000stel Sekunde ein bisschen wackeln würde, wäre alles biologische Leben auf dem Planeten ausgelöscht und da hilft auch kein Notarzt mehr. Also mal ganz abgesehen, es gäbe natürlich auch keinen Notarzt mehr, aber wenn es ihn gäbe, der könnte nichts mehr tun. Wir wären auf molekularer Skala zerstört, unsere Erbinformation wäre gelöscht und da wäre nichts mehr hinzuzufügen. Nach 1000stel Sekunde wird es alles ausradiert, was an biologischem Leben hier ist. Und wir wissen, dass im wörtlichen Sinn seit Menschengedenken diese 1000stel Sekunde nie stattgefunden hat. Sonst wären die Leute damals weg und wir nicht hier. Die Frage, die wir uns natürlich stellen können, warum ist das alles genau mit den richtigen Zahlenwerten versehen? Und vor allem, wie genau müssen diese Zahlenwerte sein, damit irgendeine Art von biologischem Leben noch leben kann? Und da kann man ein ganz weites Herz haben und bekommt trotzdem einen ganz engen Korridor. Man kann überlegen, vielleicht gibt es Leben auf Silikonbasis oder alles Mögliche. Trotzdem, man merkt, selbst wenn man ein ganz weites Herz hat, wie biologisches Leben funktionieren könnte, der Korridor für die Naturkonstanten, der Spielraum, ist so verrückt eng, dass man nur staunen kann. Der Physiker Paul Davis, er ist bekannt geworden, indem er das in einer leicht nachvollziehbaren Rechnung uns vorrechnet, und indem man einen ganz bekannt gewordenen Vergleich bringt. So genau müssen die Naturkonstanten mindestens abgestimmt sein, dass biologisches Leben irgendeine Chance hat zu existieren. So genau wie ein Scharfschütze, der ein 1 Zentimeter großes Ziel treffen soll. Und wir alle fragen uns, auf welche Entfernung. Wenn natürlich der Scharfschütze 10 oder 100 Meter entfernt ist, dann wird er natürlich treffen. Das ist ja gut. Aber wenn er jetzt 1 Kilometer entfernt ist, muss er schon besser sein. Wenn er 10 Kilometer entfernt ist, halte ich allmählich mein Senfstück etwas weiter von mir weg. Aber er trifft immer noch, er ist ja gut. Jetzt gehen wir mal weiter weg. Also der Scharfschütze ist jetzt in Kiel und wir sind in Eidlingen. Das sind jetzt viele hundert Kilometer, ich glaube so 750 ungefähr. Das heißt, jetzt sind wir schon gespannt. Also er nimmt das Sendstück in Eidlingen ins Visier und dann überquert sein Geschoss die Kieler Förde, die norddeutsche Tiefebene, die Mittelgebirge, fliegt irgendwo an Frankfurt vorbei. Und in Eidlingen, naja, wir rechnen schon damit, er war ja gut. In Eidlingen trifft er natürlich das Sendstück. Das ist schon eine Leistung, finden wir. Und wie gesagt, das ist ja die Frage, sind die Naturkonstanten am Anfang des Universums gewürfelt oder ist da mehr dahinter, was man sich fragt. Und während ich schon sage, der war gut, sagt der neben mir, naja, so gut auch wieder nicht. Ich gehe jetzt weiter weg, ich nehme wieder ein Sendstück und gehe mit dem Sendstück auf den Mond. Die Ersten sind schon besorgt, ob er denn den Mond trifft. Ich stehe auf dem Mond, er steht auf der Erde und das sind jetzt 384.000 Kilometer. Können wir uns alle noch was drunter vorstellen, ist schon weit. Aber manche Autos schaffen es. Und 384.000 Kilometer, naja, er zielt, wir sind gespannt. Ich halte mein Sendstück so weit weg, wie ich kann. Und er trifft das Sendstück, ich bin beeindruckt. Aber der neben mir sagt immer noch, ach, das kann Zufall gewesen sein. Er sagt mir mit erhobenem Zeigefinger, bedenken Sie, es gibt auch seltene Zufälle. Also ich bedenke das, nehme nochmal ein Sendstück und gehe jetzt mal richtig weit weg, gehe jetzt auf die Sonne. Bisschen warm, aber was tut mir denn alles für die Forschung? Ich gehe jetzt auf die Sonne. Jetzt habe ich auf der Sonne dieses Sendstück und er steht auf der Erde. Jetzt ist die Entfernung so, dass sogar selbst das Licht schon 8,3 lange Minuten braucht von der Sonne bis zur Erde. Und ich sage ganz bewusst 8,3 lange Minuten, denn Licht läuft in jeder einzelnen Sekunde 300.000 Kilometer. Also nicht 300.000 Kilometer pro Stunde, das wäre ja auch schon mal was, aber es sind 300.000 Kilometer pro Sekunde. Also Licht läuft in 1,3 Sekunden vom Mond bis zur Erde. 1,3 Sekunden Mond bis Erde, 8,3 Minuten für die Strecke von der Sonne bis zur Erde. Und jetzt stehe ich dort, das Licht läuft 8,3 Minuten, jede Minute 60 mal 300.000 Kilometer, das Geschoss läuft noch langsamer und jetzt ist es an der Sonne und tatsächlich, er trifft von der Erde aus über 8,3 Lichtminuten Entfernung, über diese gigantische Entfernung, nichts anderes als das Sendstück. Und zum ersten Mal sagt er neben mir ganz erstaunt, vielleicht hat er gezielt. Ich denke, ihr merkt schon, es ist eine faszinierende Sache und das ist hier nicht irgendeine Zahl. Es ist die Zahl, so genau müssen die Naturkonstanten gerichtet gewesen sein, als das Universum gemacht wurde, damit wir irgendeine Chance haben. Es geht überhaupt nicht, woher kommt Leben. Es geht nur darum, wie muss die Physik, wie müssen die Naturkonstanten sein, damit es Leben überhaupt geben kann. Und das ist ein ganz großes Erstaunen. Was ist da eigentlich los, dass die so verrückt genau gemacht sind? Die wirkliche Zahl ist noch viel verrückter. Da sagt man, was ist da eigentlich los? Also die wirkliche Zahl ist so unglaublich. So präzise rechnet uns Paul Davies vor wie ein Scharfschütze, der ein 1 Zentimeter großes Ziel treffen soll am anderen Ende des beobachtbaren Universums. Jetzt läuft das Licht nicht mehr 1,3 Sekunden wie zwischen Mond und Erde, nicht mehr 8,3 Minuten wie zwischen Sonne und Erde. Jetzt läuft das Licht mehr als 10.000 Millionen Jahre. Mehr als 10.000 Millionen Jahre, jede Sekunde in den 10.000 Millionen Jahren 300.000 Kilometer. Und über diese Riesenentfernung muss ich mit meinem riesen Laserpointer auf ein Sendstück deuten. Ich habe alle Richtungen der Welt zur Verfügung und ich muss über 10.000 Millionen Jahre Lichtlaufstrecke ein Sendstück treffen. Es ist so eine absurde Zahl, dass ganz viele da ins Schleudern kommen und sagen, was ist denn da los? Die Feinabstimmung, diese verrückte Feinabstimmung und die Frage, warum das abgestimmte Universum und ein unglaublicher Verdacht, wo ganz viele, die überhaupt nicht damit gerechnet haben, sagen, das schaut doch so aus, als ob das System dahinter ist. Das schaut doch so aus, kann das sein, dass das Universum von jemandem bis ins kleinste Detail so inszeniert und konstruiert worden ist, nur mit einem Sinn. Nur damit wir leben können, ein ganzes Universum extra für uns gebaut, wenn das stimmt, wären wir Mittelpunkt des Universums in einem völlig neuen Sinn. ein ganzes Universum extra für uns? Hätte es doch nicht gebraucht, sagen die Ersten, so viel Universum für uns paar kleinen Leute. Aber es ist schon beeindruckend. Ist es richtig, ein ganzes Universum extra für uns? Wir sind hier eher gewohnt, klein zu werden als groß. Im Laufe der Geschichte sind wir fort kleiner geworden. Am Anfang war der Mensch noch die Krone der Schöpfung, der Mittelpunkt des Universums. Und sogar die Sonne hat sich damals noch um uns gedreht. Und dann sind wir immer kleiner geworden und mussten feststellen, ach nein, es ist gar nicht die Sonne, die sich um uns dreht. Es sind wir, kleine Erde, die sich um die Sonne dreht, um eine Sonne, die so groß ist. Ich hatte es ja schon gesagt, dass 1 Million Erdkugeln in die Sonne passen. Die Erde ist eine ziemlich kleine Veranstaltung in unserem Sonnensystem. Und dann haben wir gemerkt, ach, unsere riesengroße Sonne ist auch nicht so groß. In unserer Milchstraße sind aber Milliarden von Sternen und die Sonne ist nur einer davon. Weit über 100 Milliarden Sterne. Die Sonne ist verloren in diesen endlosen Weiden der Milchstraße. Und dann mussten wir tief im 20. Jahrhundert angekommen noch feststellen, ach, unsere gigantische Milchstraße ist ja auch nur ein völlig verlorenes Pünktchen in diesen riesigen Weiden des Universums. Und dann kam Jacques Monod, der Medizin-Nobelpreisträger, der gesagt hat, wir müssen die Konsequenz ziehen. Wir wissen jetzt, wie hoffnungslos, bedeutungslos wir sind in diesen Riesenweiden des Universums. Und wir müssen zur Kenntnis nehmen, da kräht kein Hahn nach uns paar Menschen. Da weiß wohl auch niemand, dass es uns gibt. Wir sind da irgendwo verloren in einer Galaxie auf einem kleinen, in der Nähe eines kleinen Sternes namens Sonne, einer von 100 Milliarden von Sternen. Und wir müssen zur Kenntnis nehmen, wie Jacques Monod schreibt, dann muss der Mensch seine totale Verlassenheit, seine radikale Fremdheit erkennen. Und Jacques Monod schreibt weiter, der Mensch weiß nun, dass er seinen Platz als einsamer Zigeuner am Rande des Universums hat, dass für seine Musik taub ist und gleichgültig gegen seine Hoffnungen, Leiden und Verbrechen. Ein ganz bedrückender Satz, aber Jacques Monod sagt, wir müssen dem ins Gesicht sehen, was die Wirklichkeit ist. Wir sind verloren und verlassen in diesen endlosen Weiden. Es gibt ein letztes Verlorensein, es gibt ein letztes Verlassensein. Und wenn unser Leben zu Ende ist, kräht kein Hahn danach, schon vorher nicht. Wir sind in einer Sinnlosigkeit, wir sind unbekannt, keiner weiß, dass es uns gibt. Und kaum, dass 100 Jahre um sind, ist auch der Jüngste hier im Raum nimmer am Leben. Und kaum, dass noch ein bisschen Zeit vergangen ist auf kosmologischer Zeitskala, ist die ganze Menschheit verpufft. Und da war keiner, den es je interessiert hat, keiner, der das je wusste. Ganzes Universum und wir sind in diesem riesigen, eiskalten Universum. Es ist eiskalt im doppelten Sinne. Wir sind da verlassen und während wir das bedenken, was Jacques Monod uns sagt, und ich denke, jeder kann es nachvollziehen, diese letzte Leere, diese letzte Verlassenheit in diesen endlosen Weiten, während wir das bedenken, auf einmal das. Auf einmal jetzt das mit dieser absurden Feinabstimmung, als ob das ganze Universum extra für uns gebaut ist, als ob wir dem Universum zwar egal sind, aber nicht dem, der es gemacht hat. Als ob das Universum eiskalt ist. Aber der, der das Universum gebaut hat, hat schon mit einer Idee gebaut und die sitzt hier im Raum. Wir sind Mittelpunkt des Universums im völlig neuen Sinn. Dreh- und Angelpunkt in dem Sinn, wie es der Einstein fragt. Ich möchte Gottes Gedanken wissen, was hat er sich gedacht, der ein ganzes Universum gebaut hat. Und wir ahnen, es deutet doch manches darauf hin, das Universum ist gebaut für uns. Mit so absurder Abstimmung, als ob es extra für uns wäre, dass sogar Sir Fred Hoyle, der den Begriff des Urknalls geprägt hat, er hat gesagt, dass nichts seinen Atheismus so erschüttert hat wie diese Tatsache. Diese Tatsache der Feinabstimmung, was ist da eigentlich los? Und er sagt, das Universum ist offensichtlich eine abgekartete Sache. Das System dahinter, der fährt fort, eine vernünftige Interpretation der Tatsachen legt den Gedanken nahe, dass eine Superintelligenz, wie er es nennt, mit Physik, Chemie und Biologie jongliert hat und dass es in der Natur keine blinden Kräfte gibt, die der Rede wert wären. Das hat alles System, was wir sehen. Wir haben nur nicht damit gerechnet. Noch deutlicher wird Stephen Hawking, der Mann im Rollstuhl, wahrscheinlich der bekannteste zeitgenössische Physiker, der Mann, der sich so viele Gedanken über das Universum macht und mehr Gedanken über den, der dahinter stehen mag. Ihn bewegt in seinem letzten Lebensabschnitt ganz stark diese Phase, ist diese Frage, ist da jemand dahinter? Der Mann, der so atheistisch begann, schreibt in einem seiner Bücher, es wäre schwierig zu erklären, warum das Universum gerade so begonnen haben sollte. Und Stephen Hawking fährt fort, wenn es nicht ein Akt Gottes gewesen wäre, der Geschöpfe wie uns schaffen wollte. Schreibt Stephen Hawking, der Atheist. Ich denke, ihr merkt, wie groß das Staunen, wie groß das Umdenken ist. Was ist da eigentlich los? Wer oberflächlich Physik treibt, der kann an Gott glauben. Wer sie zu Ende denkt, der muss an Gott glauben. Das ist ein Satz nicht von den großen Dreien der modernen Physik, sondern von dem großen Vater der klassischen Physik, von Isaac Newton, für den es auch zusammengehört hat, ähnlich wie für Heisenberg oder für Planck. Ich sehe im Vordergrund die Naturgesetze. Ich sehe im Hintergrund die Spuren des einen, der die Spuren gelegt, der die Naturgesetze gemacht hat. Und ich denke, wir staunen, wenn wir die Ordnung in der Natur sehen. Wir wollen heute einen Streifzug machen, nicht ins Kleine wie das letzte Mal, sondern ins Große, in die Weiten des Universums, beginnen mit unserer Erde. Wir sind unterwegs mit 107.000 Kilometer pro Stunde auf unserer Bahn um die Sonne, keiner von uns übrigens angeschnallt. Aber trotzdem, da ist ein riesen Staubsaugersystem installiert. Wir sind nicht in absoluter Sicherheit, aber doch in erhöhter Sicherheit. Schauen uns von der Erde aus den Mars an, nur etwa 10% der Erdmasse. Die Venus, diesen Planeten, der letztes Jahr vor der Sonne vorbeimarschiert ist. Wir sehen ihn hier als kleinen Schatten vor der Sonne. Hier nochmal etwas größer. Den Merkur mit seiner zernarbten Oberfläche. Den Jupiter, unseren Staubsauger. Der Jupiter ist der Planet, der unser Leben auf der Erde sicherer macht. Er hat mehr Masse als alle anderen Planeten zusammengenommen und saugt wohl so manchen Gesteinsbrocken, der für die Erde gefährlich werden könnte, vorher auf sich, sodass wir in einer relativ hohen Sicherheit hier leben können und rausschauen. Rausschauen zunächst mal zur Sonne. Wie weit die weg ist, habe ich ja schon gesagt, 8,3 Minuten Lichtlaufzeit. Das heißt, jede Sekunde läuft das Licht 300.000 Kilometer und nach 8,3 Minuten ist das Licht von der Sonne bei uns. Das heißt, keiner von uns hat je die Sonne so gesehen, wie sie live leuchtet. Wir sehen die Sonne immer so, wie sie vor 8,3 Minuten war. Den Mond sehen wir noch fast in Echtzeit, so wie er vor 1,3 Sekunden war. Die Sonne sehen wir in der Vergangenheit. Wenn die Sonne explodiert, 8,3 Minuten, wo wir gar nichts merken, dann merken wir schon was, aber vorher nicht. Wir sehen es in der Vergangenheit und je weiter die Objekte weg sind, desto mehr sehen wir es in der Vergangenheit. Wie gesagt, die Sonne noch 8,3 Minuten weg. Wir sehen wunderschöne Bilder von einer Sonne voller Sonnenflecken, Eruptionen. Das ist die Sonnenkugel, also eine Kugel, in die 1 Million Erdkugeln reinpassen. Und so riesige Feuerschweife gehen aus der Oberfläche der Sonne raus. Die Sonne ist groß genug, dass es eine Weile in der Mitte, da ist irgendwas da draußen los. In der Mitte der Sonne ist eine Kernfusionsreaktion, erzeugt die Wärme. Und wir fragen uns jetzt, wie lange braucht es eigentlich, bis die Wärme, die heute innen erzeugt wird, an der Sonnenoberfläche angekommen ist? Das ist wie beim Kachelofen. Im Kachelofen schüre ich innen ein Feuer, dann dauert es ein bisschen, bis der außen warm ist. Bei der Sonne ist das bisschen ungefähr 1 Million Jahre. Also wenn wir diese, auf der linken Seite, okay, ich denke, die Sonne, 1 Million Erdkugeln würden in die Sonne reinpassen und ich glaube, ich sollte ganz kurz dann, Moment. Also jetzt. Ich schalte mal zu der. Jetzt muss ich gleich. Keine Sorge, das waren ausgeblendete Folien. Genau. Keine Sorge, das waren ausgeblendete Folien. Da gibt's mehr. Da gibt's mehrere hundert. Von daher, die wollte ich jetzt nicht zeigen. Nee, aber das eine. Wir schauen im Universum nochmal wo raus, wo wir letztes Jahr noch nicht rausschauen konnten. Der tiefste Blick, den die Menschheit je ins Universum getan hat, Hubble Extreme Deep Field. Entfernung 13,2 Milliarden Lichtjahre. Das heißt, das Licht ist jetzt so lange unterwegs, wie wir vorhin das Sendstück hingehalten haben. 13,2 Milliarden, 13,2 Tausend Millionen Jahre läuft das Licht von dort bis hier. Und wir machen jetzt mit einer Belichtungszeit, die beachtlich ist, 2 Millionen Sekunden über 10 Jahre, hat das Hubble-Teleskop die Bilder aufgenommen, die es jetzt zur Erde gefunkt hat und die jetzt zusammengesetzt sind. Und wir blicken in diese Riesenentfernungen und staunen. Wir staunen über die Größe des Universums. Und ich denke, wir merken alle, die Größe des Universums, die Spuren des einen, der die Spuren gelegt hat. Wir schauen staunend raus. Wir sehen dieses Staunen, wie es der Timotheus schreibt, im Timotheusbrief steht, der allein Unsterblichkeit hat, der im Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Dem sei Ehre und ewige Macht. Aber wir merken auch, die Naturwissenschaft, wir werden Gott nie erfassen können. Wir bleiben bei den Schatten des einen an der Wand. Und das ist so ein Geschenk und da kommt der Glaube rein. Das, was wir nie schaffen können, Gott zu erfassen, das hat Gott für uns getan. Gott, der immer hinter der Wand bliebe, den wir nie erfassen könnten, der die Wand durchbrochen. In Jesus Christus ist Gott Mensch geworden, der das ganze Universum geschaffen hat, landet auf unserem kleinen Planeten und ich schalte nochmal, wir zu diesem Punkt nicht, wir müssen Gott finden, sondern Gott findet uns. Gott wird in Jesus Christus Mensch. Das größte Geschenk, das wir haben. Wir können es aus unseren Bordmitteln nie Gott erfassen. Gott macht das Umgekehrte. Gott tut den Schritt zu uns, kommt in unsere kleine Welt. Und so mancher sagt, das glaube ich doch nicht im Ernst, dass Gott in unsere kleine Welt kommt. Ich denke, es passt zusammen. Auf der einen Seite einer, der ein Universum schafft, das so absurd auf uns abgestimmt ist, als ob es für uns ist. Das können wir selber nachmessen. Und die andere Botschaft, die wir uns nie selber geben könnten, der, der das Universum gemacht hat, kommt tatsächlich in unsere kleine Welt, reicht uns die Hand und bietet uns das Du an. Einstein hat mal gesagt, es gibt wirklich nur eine Stelle, wo wir kein Dunkel sehen. Das ist die Person Jesu Christi. In ihr hat sich Gott am deutlichsten vor uns hingestellt. Ich denke, er hat es zusammengefasst, dieses Staunen. Gott lässt sich finden, sonst hätten wir keine Chance. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ein Satz, der mir persönlich sehr viel bedeutet. Der große Gott sieht mein kleines Leben. Ich kann tatsächlich mein kleines Leben, meinen kleinen Glauben in Gottes große Hand legen. Für mich persönlich ist es das Wichtigste, was ich habe. Physik ist eine spannende Geschichte. Ich denke, ihr versteht schon ein bisschen. Das sind viele spannende Dinge zu entdecken, aber es ist nicht das, was mein Leben tragen kann. Und ich bin so dankbar. Ich kann mein kleines Leben und meinen kleinen Glauben in Gottes große Hand legen. Und Gott hat versprochen, beides zu halten. Ich brauche nicht einen großen Glauben, um mich an Gott festzuhalten, sondern es reicht ein kleiner Glaube. Gott verspricht, Jesus sagt mal, und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Es ist so ein Geschenk, ich bin in Gottes Hand geborgen, weil er mich hält. Wenn ich mich in seine Hand lege, ich kann mein ganzes Leben getrost leben. Ich weiß nicht, was kommen wird. Höhen und Tiefen, wir wissen es nicht, aber wir wissen das eine, wir wissen, wer mit uns geht. Wir wissen, ich kann mein kleines Leben in Gottes große Hand legen und er wird tragen. Er wird mich nicht loslassen. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus, und ich kenne sie und sie folgen mir und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Darauf können wir uns verlassen, wenn wir unser kleines Leben in Gottes Hand legen. Und damit haben wir heute einen weiten Bogen geschlagen, den Bogen vom Anfang des Universums und der Frage, wer hat angefangen, von dieser spannenden Strahlung, die heute noch übrig geblieben ist, Zeitzeugen von der Schöpfung, bis zu dem, wo unsere Grenzen sind. Wir können Gott selber nie erfassen, aber er kommt zu uns und bietet uns das Du an. Er baut die Brücke. Und ich denke, wir merken, was der Max Planck meint, wenn er sagt, Wissenschaft und Glaube sind keine Gegensätze, sondern sie ergänzen und bedingen einander. Beides gehört zusammen. Der Blick auf das Spannende, was wir in der Schöpfung sehen und die ganz persönliche Beziehung zu dem, der unser Leben trägt. Ja, und mit diesem Zitat möchte ich schließen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.